Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich freue mich, euch zu sehen. Schön, dass du da bist, dass du dich entschieden hast, in die Ekklesia zu kommen. Auch ein herzliches Hallo an alle, die per Livestream zuschauen, von zu Hause aus, von Schlafzimmer, Wohnzimmer aus, was auch immer. Schön, dass auch ihr dabei seid. Vergangene Woche hatten wir einen Gastsprecher von Open Doors bei uns, der uns an etwas unglaublich Wichtiges erinnert hat. Vielleicht warst du da und du hast das auch gehört. Er sagte, wir sind nicht allein. Wir gehören zum Leib Jesu weltweit dazu. Und nicht alle Geschwister leben in solchen guten Bedingungen, wie wir sie haben hier in Deutschland, was den Glauben angeht, sondern viele werden verfolgt für ihren Glauben, erleiden Schwierigkeiten, sie werden benachteiligt und so weiter. Und wir wurden daran erinnert, dass wir dazugehören, dass wir ein Leib sind und dass wir an sie denken sollen und für sie beten sollen. Ich glaube, es war so eine wichtige und kostbare Erinnerung. Wenn du es verpasst hast, hör dir den Input gerne nochmal an, sei es per YouTube, Podcast, was auch immer, so eine wichtige Botschaft. Wir hatten eine kleine Unterbrechung, aber wir befinden uns dennoch noch immer in einer Predigtserie, die wir wie folgt überschrieben haben, reichlich. Reichlich. An drei Sonntagen sprechen wir über die drei Themen Versorgung, Verwaltung und Finanzen. Und im ersten Teil dieser Serie sprach ich darüber, dass Gott uns seine Sorge, seine Versorgung zusagt. Wusstest du das? Wusstest du, dass Gott dir zusagt, ich will dich versorgen? Ich bin an deiner Seite, ich denke an dich, ich übersehe dich nicht, ich habe dich auf dem Schirm. Er ist Gott, er hat die Kontrolle. Und ich glaube, bevor wir über andere Themen sprechen, müssen wir zuallererst seine Versorgungszusage annehmen und ihm glauben. Ich glaube, das steht am Anfang. Er will uns versorgen und gleichzeitig aber gibt es unsere menschliche Verantwortung, mit dem umzugehen, was er uns zur Verfügung stellt. Und darüber sprechen wir heute intensiver. Und ich habe meine Predigt für heute Morgen wie folgt überschrieben. Alter Verwalter. Kennst du den Spruch, ja? Ist ja so ganz oft oder umgangssprachlich ein Ausdruck dafür, dass man beeindruckt ist, oder? Alter Verwalter. So, war das knapp oder wow, was hat der oder sie geleistet? Ich habe keine Erklärung dafür, woher dieser Spruch kommt, aber vielleicht hast auch du dich schon immer gefragt, was hat dieser alte Verwalter denn so geleistet, dass es zu so einem Spruch wurde, zu so einem Sprichwort? Ich spreche heute über das Thema Verwaltung. Welche Bilder oder welche Gedanken kommen dir, wenn du diesen Begriff hörst? Verwaltung. Woran denkst du? Vielleicht denkst du an Behörden, an öffentliche Einrichtungen oder Unternehmen, die ganze Verwaltungsabteilungen haben. Dort sitzen dann die Profis, sogenannte Verwaltungsfachangestellte, die viele administrative Aufgaben übernehmen. Welche Bilder kommen dir? Vielleicht steigen dir auch die Nackenhaare zu Berge, weil du mit diesem Begriff viel Bürokratie, nervige Besuche in bestimmten Einrichtungen und Telefonate mit nervigen Beamten oder genervten Beamten verbindest. Keine Ahnung, was dir für Bilder kommen, aber egal, welche Bilder oder Emotionen uns jetzt so bewegen, weißt du, das Thema Verwaltung ist gar nicht wegzudenken aus unserem Leben. Denn wir alle sind mindestens Verwalter unseres eigenen Lebens. Ob wir es wollen oder nicht. Und ohne geht es auch nun mal nicht. Gott vertraut uns nach unserem freien Willen die Verwaltung unseres Lebens an. Verwalten bedeutet anzuordnen, Dinge in eine Reihenfolge zu bringen. Ressourcen zu gewichten und aufzuteilen, Entscheidungen über die Verwendung zu treffen und so weiter. Wir alle sind Verwalter, Verwalter unseres Lebens. Und in dem Gleichnis, über das ich heute im Kern sprechen möchte, geht es um die übergeordnete Frage, wie nutze ich meine Zeit, die ich hier auf der Erde habe, gut? Wie nutze ich das, was mir zur Verfügung steht, gut, auf eine gute Art und Weise? Welche Verantwortung habe ich als Nachfolger Jesu während meiner Zeit hier? In der Bibelstelle, in die wir gleich hineinspringen werden, spricht Jesus über das Reich Gottes und erzählt seinen Jüngern, allen, die da waren, alle, die ihm zugehört haben, in einer Reihe von Gleichnissen auch das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Wenn du die Bibel etwas kennst, dann klingelt es bei dir wahrscheinlich jetzt schon. Ah, dieses Gleichnis mit den Talenten. Und genau darüber möchte ich heute ein paar Gedanken mit uns teilen. Matthäus 25, Abvers 14. Da lesen wir Folgendes. Jesus spricht zu seinen Jüngern und er sagt, es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an, so wie es ihren Fähigkeiten entsprach. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und noch einem anderen 1. Dann reiste er ab. Wisst ihr, viele palästinensische Großgrundbesitzer oder reiche Kaufleute zogen ins Ausland, zum Beispiel nach Rom oder Alexandria, da wo das Leben pulsierte, das waren so die Städte, wo man sein musste. Da war es irgendwie toll, da ließ es sich gut leben, um sich dort eben ihren Geschäften zu widmen und oder dort das Leben einfach zu genießen. Und während sie weg waren, führten von ihnen Bevollmächtigte ihre Arbeit in Palästina weiter. Und diesen wurde der Besitz anvertraut, damit sie das tun konnten. Sei es der ganze Besitz oder sei es auch nur ein Teil davon, aber Bevollmächtigte sollten das weiterführen. Und wisst ihr, das waren keine einfachen Bediensteten, die ihren Rücken auf den Feldern krumm machen mussten, sondern durch den Fortgang des Gleichnisses wird klar, dass es Vermögensverwalter waren. Alter Vermögensverwalter. So, das waren Leute, denen das anvertraut wurde und die damit umgehen sollten, wirtschaften sollten und so weiter. Und dennoch werden sie in diesem Gleichnis als Diener bezeichnet. So haben wir es gelesen. Und dieser Begriff Diener an dieser Stelle ist spannend, denn in der Bibel finden wir diesen Begriff sehr, sehr oft für Menschen, die einen klaren Auftrag von Gott haben. Dieser Begriff, der da steht im Griechischen, doulos, Diener, Diener Gottes. Und das passt gut, denn der Mann, der ins Ausland ging und sein Vermögen aufteilte, ist in diesem Gleichnis Jesus. Jesus, der nach der Auferstehung in den Himmel aufgefahren ist und zurückkehren wird. Wir befinden uns jetzt also in genau der Zeit, in der das Vermögen noch verteilt ist und verwaltet werden soll. Jetzt ist diese Zeit. Bis zur Wiederkunft Jesu hat er seinen Besitz verteilt an seine Nachfolger, an seine Jünger und sagt, verwalte es. Ich werde wiederkommen, eines Tages. Was aber hat Jesus uns anvertraut? Was ist dieses Vermögen? Und den Schlüssel, um das zu verstehen, finden wir meiner Meinung nach in 2. Korinther 5, Vers 20. Da steht so eine wichtige Botschaft. Da heißt es, so sind wir Botschafter Christi. Und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Hier ist die Rede davon, dass die Nachfolger Jesu Botschafter sind. Von ihm bevollmächtigt, von ihm beauftragt. Und das sollen wir sein in Wort und Tat. Wir sind nicht nur durch unsere Worte Botschafter, sondern durch unser ganzes Leben. Jeder Bereich ist Teil unserer Botschaft. Unsere Worte sind von unserem Leben nicht zu trennen und so ist auch der Umgang mit Besitz nicht von unserer Botschaft zu trennen. Wenn du über Jesus sprichst als Christ, ja, und willst Leuten erzählen von Jesus, was du mit ihm erlebst und dass du an ihn glaubst und so weiter, aber alle wissen, dass du total knauserig bist. Da lädst du jemanden ein oder legst ihm was aus und sagst, boah, hier, ich krieg noch die 23 Cent von dir, gib mir die bitte zurück. So, du bist nicht großzügig oder so, ja. Oder du bist vielleicht sogar geizig und so erleben dich die Menschen um dich herum. Oder du bist untreu im Umgang mit Besitz. Oder vielleicht auch total verschwenderisch. Dann hüllt das unsere Botschaft von innen aus. Und was sollen die Leute über Jesus denken, wenn sie Geiz, Untreue oder Verschwendung bei seinen Nachfolgern sehen? Ich glaube, so, so oft unterschätzen wir, dass unser Leben lauter spricht als unsere Worte. Du kannst das eine sagen, aber wenn das nicht gesehen wird durch deine Taten, durch dein Leben, dann kannst du reden, so viel du willst. Ich glaube, besonders stark erkennt man das in der Kindererziehung, oder? Du kannst den Kindern viel sagen. Tu dies, tu das nicht und so weiter, aber unterm Strich werden sie nachmachen, was du tust. Du bist das große Vorbild für dein Kind. Unser Leben spricht oft lauter als unsere Worte. Und das bedeutet für uns, auch durch den Umgang mit unserem Hab und Gut, sind wir Botschafter für Jesus. Je nach Umgang, gute oder schlechte Botschafter. Und daher ist es wichtig, darüber zu sprechen, wie wir als von Gott beauftragte und in diese Welt gesandte Botschafter mit Besitz umgehen. Das ist nicht egal. Und ich glaube, hier können wir bereits das Erste lernen. Ich glaube, Verwalterschaft bedeutet Folgendes. Mir gehört gar nichts, aber mir wurde etwas anvertraut und meine Aufgabe und Verantwortung ist es, es gut zu verwalten. Ich glaube, das bedeutet Verwalterschaft im Kern. Ich bin nicht Besitzer, deshalb auch nicht Bestimmer, aber ich bin Verwalter. Du und ich. werden in diese Aufgabe mit hineingenommen von Jesus. Und wir sollen gute und treue Verwalter sein. Das Gleichnis geht wie folgt weiter. Der Diener mit den 5 Talenten begann sofort damit zu handeln und konnte das Geld verdoppeln. Wow, verdoppelt, richtig gut. Und der mit den 2 Talenten machte es ebenso und verdoppelte die Summe. Der dritte aber ging damit weg. Er grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. 3 Diener, 2 Verhaltensweisen. Die eine Verhaltensweise erkennen wir bei den ersten beiden Dienern. Sie machten sich sofort ans Werk. Sie zögerten nicht lange, sie überlegten nicht lange, oh, was soll ich jetzt machen, sondern sie wussten, hey, ich muss etwas tun mit diesem, was mir anvertraut wurde. Das, was mir gegeben wurde, das muss ich irgendwie einsetzen, das muss ich irgendwie gebrauchen. Beide bemühten sich, mit dem ihnen Anvertrauten zu wirtschaften, es gut zu verwalten, um es zu vermehren. Das war ja das Ziel des Ganzen. Und sie arbeiteten hart dafür. Und das Ergebnis spricht für die beiden. Beide hatten eine profitable Anlagestrategie. Wahrscheinlich haben beide in Tesla Jerusalem investiert oder so, ja, und konnten es irgendwie verdoppeln. Ich dachte mir, wie gut ist das denn? Mein Geld hätte ich denen auch gegeben. Ich gebe 10 Euro und kriege 20 Euro raus. Wie wunderbar ist das? Richtig stark. Aber die Verhaltensweise des dritten Dieners jedoch war eine andere. Er dachte, ich will was anderes machen. Ich traue es mir vielleicht nicht zu, keine Ahnung. Er nahm sich kein Beispiel an den anderen beiden, sondern er distanzierte sich. Er sagte, ich gehe einen Schritt zurück, ich kann dieses Risiko nicht eingehen. Und er ergriff eine Maßnahme, die damals als sicherster Schutz galt. Er vergrub das Geld an einem unbekannten Ort in der Erde. Ihm ist etwas anvertraut worden und er entscheidet sich, nee, ich muss es verwahren. Und was war seine Strategie? Loch in die Erde, verstecken, Erde drauf, fertig. Damit war er durch. Ja, mit dem, was ihm anvertraut wurde. Er nahm es an, aber er war nicht bereit, es einzusetzen, es zu verwalten. Und das Geld an einen sicheren Ort zu bringen, ist ja auch grundsätzlich überhaupt nicht verkehrt. Vorausgesetzt, es ist auch das Ziel für dieses Geld, einfach nur sicher zu sein. Denn es kann nicht vollkommen sicher in der Erde verbuddelt sein und sich gleichzeitig vermehren. Das ist uns klar, oder? Wenn es da drinnen liegt, dann kann damit nichts geschehen. Es ist sicher, aber es kann nicht mehr werden. Eins wird in diesem Gleichnis klar. Der Besitzer verteilte sein Vermögen an die Vermögensverwalter, um Gewinn zu machen. Das war sein Wunsch. Deswegen sah er ihre Fähigkeiten, sah ihre Begabung und hatte die Hoffnung, wenn ich ihnen etwas von meinem Besitz gebe, dann werden die es hinbekommen, es zu vermehren. Das war sein Anliegen. Denn ganz ehrlich, er hätte auch selbst hingehen können, mit dem Spaten ein Loch in die Erde buddeln können und sein Geld dort verstauen, damit es sicher ist. Das hätte er auch selbst geschafft. Nein, sein Wunsch war ja, dass es mehr wird. Und der dritte Vermögensverwalter, er entzieht sich vollständig seiner Aufgabe und seiner Verantwortung. Er will nicht verwalten. Er will lieber auf Nummer sicher gehen, er will kein Risiko eingehen und er verpasst damit aber auch die Chance zu vermehren, was ihm anvertraut wurde. Das war seine Aufgabe eigentlich. Dafür erklärte er sich bereit, als er das Geld annahm von dem Eigentümer. Aber er tat es einfach nicht. Und dann lesen wir in Vers 19. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Derjenige, der sein Vermögen verteilt hatte, war im Ausland, hat seine Geschäfte erledigt, hat vielleicht auch Urlaub gemacht, was weiß ich. Und nach einer langen Zeit kehrt er aber zurück. Und er kehrt auch zurück zu den Verwaltern. Er rief seine Vermögensverwalter zu sich und natürlich, um zu erfahren, wie es denn so lief. Es kam also der Tag der Abrechnung. Der Tag, an dem Bilanz gezogen wird. Wie liefen die Geschäfte? Wie war die Anlagestrategie? Was ist unterm Strich dabei rausgekommen? Was wurde aus dem Vermögen, das ich eingesetzt habe, in diese 3 Leute, in diese 3 Vermögensverwalter? Ich glaube, das hat auch eine Bedeutung für uns, wenn Jesus dieses Gleichnis erzählt und davon spricht, dass der Tag der Abrechnung kam. In 2. Korinther 5, Vers 10 lesen wir Folgendes. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Und dann wird jeder den Lohn für das bekommen, was er in seinem Leben getan hat. Mag es nun gut oder schlecht gewesen sein. Ich glaube auch für uns, die wir Jesus nachfolgen, kommt dieser Zeitpunkt irgendwann, wo wir Jesus sehen werden, vor ihm stehen werden. Und dann werden unsere Werke, damit auch unsere Verwaltung, geprüft und bewertet. Versteht mich nicht falsch. Es geht hier nicht um das Heil, es geht hier nicht um Rettung. Es geht nicht darum, dass wir uns irgendwie die Rettung verdienen könnten. Oh, jetzt muss ich aber gute Werke, um gerettet zu sein. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Gerettet werden wir allein aus Gnade aufgrund unseres Glaubens an Jesus Christus. Das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber es geht in diesem Text sehr wohl darum, was wurde aus diesem Geschenk der Rettung? Wir haben Jesus erfahren, wir haben ihn erlebt, wir wurden gerettet. Wie hast du dein Leben ab diesem Geschenk, das du bekommen hast, gelebt und geführt? Zu welcher Frucht führte das Opfer Jesu in unserem Leben? Lebten wir wie bisher oder hat sich etwas verändert? Hat sich auch unser Blick auf Besitz und Materielles und so weiter verändert und wir haben es gebraucht, um zum Segen zu werden für andere? Dafür wird es doch eine Abrechnung geben, wo Jesus fragen wird, wie hast du das, was ich dir anvertraut habe, was hast du daraus gemacht? Verwalterschaft bedeutet, ich werde Rechenschaft ablegen müssen vor Jesus. Und das soll uns keine Angst machen. Da sollen wir jetzt nicht anfangen, wow, was soll ich denn jetzt? Mann, da muss ich aber vorsichtig sein. Ja? Vielleicht übernehme ich die Strategie Nummer 3 von dem Vermögensverwalter Nummer 3 und ich sollte aufpassen. Vielleicht sollte ich auch einen Klappspaten nehmen, in den Wald gehen und irgendwie einfach verbuddeln alles, was ich habe. Nein, das ist nicht das, was uns das sagen soll. Das soll uns vielmehr ermutigen zu wissen, eines Tages, alle meine Werke, alles, was ich tue, Gott weiß es ja eh und er sieht mich und er kennt mein Herz. Eines Tages wird aber Gott darauf schauen und er wird es beurteilen. Bedeutet für mich heute, alles, was ich tue, darf ich in dem Bewusstsein tun, der lebendige Gott, er sieht mich. Das, was ich tue, die Arbeit, die ich leiste, die Herzenseinstellung, die ich habe, soll ich so tun, als ob ich es für ihn tun würde. Wir sind Gott gegenüber rechenschaftspflichtig für unser Leben, auch für unsere materiellen und finanziellen Entscheidungen. Und das Gleichnis geht wie folgt weiter. Der Besitzer kommt also, er ist wiedergekommen und er spricht mit den Verwaltern und er beurteilt das, was sie erzielt haben an Ergebnissen. Die ersten beiden Verwalter, die ihr Geld verdoppeln konnten, werden gelobt und sie werden belohnt von Jesus oder von diesem Besitzer in dem Gleichnis. Der Besitzer sagt zu beiden jeweils, du bist ein guter und treuer Mann. Du hast das Wenige zuverlässig verwaltet. Ich will dir viel anvertrauen. Komm herein zu meinem Freudenfest. Wir sehen hier, Treue, angefangen bei den kleinen Dingen, wird belohnt. Meine nicht, dass nur weil du gerade vielleicht wenig hast, du nicht treu damit umgehen solltest. Verwalterschaft bedeutet, glaube ich, treue Handhabung des Anvertrauten ist unabhängig von der Höhe des Anvertrauten. Das Maß der Treue bestimmt das Maß der Belohnung. Ihnen wird anschließend gesagt, komm rein, lass uns das feiern. Komm rein zu meinem Freudenfest. Ich habe euch etwas anvertraut, ihr habt gute Ergebnisse erzielt, ich bin zufrieden mit euch. Ich will euch belohnen, lasst uns das feiern. Wie wunderbar. Aber weißt du, der dritte Verwalter, der bekommt etwas ganz anderes zu hören. Ihm sagt der Besitzer Folgendes, er sagt, du böser und fauler Mensch. Puh. Du wusstest also, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt und ernte, wo ich nichts gesät habe. Warum hast du mein Geld dann nicht auf eine Bank gebracht? Dann hätte ich wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 5 Talente erworben hat. Ein verheerendes Urteil, oder? In einem anderen Gleichnis zum Thema Verwaltung in Lukas 16 erkennen wir ganz deutlich, dass untreue Verwaltung ernsthafte Konsequenzen mit sich zieht. Ich glaube, die Lehre, die wir daraus ziehen können, ist folgende. Verwalterschaft bedeutet, treu zu sein, absolut. Treu zu sein im Umgang mit dem, was uns anvertraut wurde, aber auch Frucht zu bringen. Treu zu sein, aber auch Frucht zu bringen. Frucht bringen wir nicht ausschließlich dadurch, dass wir es vermehren, was wir haben, sondern ich glaube insbesondere dann, wenn wir es im Sinne Gottes zum Segen für andere einsetzen. Es geht nicht bloß darum, dass aus wenig viel wird, sondern dass es zu viel Segen wird. Denn am Ende können wir ohnehin nichts mitnehmen, sondern alles bleibt hier. Alles, was wir uns anhäufen, alles, was wir uns anschaffen. Ich glaube, ich erzählte dieses Beispiel schon mal hier im Gottesdienst, aber es fällt mir gerade wieder ein. Ich hörte eine Geschichte von einem Mann, der sehr, sehr reich war, sehr wohlhabend. Er hatte viel. Und vielleicht hatte er wenig gehabt und hat sehr viel selber draus gemacht, wie auch immer. Aber er gab eine Anweisung für seinen Tod. Er sagte, wenn ich eines Tages sterbe und unter die Erde komme, ich wünsche mir, dass eine Sache deutlich wird. Und zwar möchte ich, dass zwei Löcher in den Sarg, in den ich reingelegt werde. Ja, okay, macht da zwei große Löcher rein. Und wenn ihr mich da reinlegt, dann nimmt bitte meine Hände und tut sie an den Seiten raus. Und die Hände sollen leer sein. Warum sollten sie das tun? Er wollte demonstrieren, ich als reicher Mann, der ich alles hatte, der ich so viel Besitz hatte, nichts von alledem kann ich mitnehmen. Sondern ich gehe ins Grab, ich werde in den Sarg gelegt und dann ins Grab, ja, und ich kann nichts von alledem mitnehmen. Wow, stimmt, wir können nichts von alledem mitnehmen. Aber wir dürfen mit dem, was wir haben, während unserer Zeit hier, treu sein und wir dürfen Frucht bringen. Soweit das Gleichnis, über das Jesus spricht. Und zum Ende dieser Predigt möchte ich noch auf drei Tipps einfach kommen. Drei Dinge, die uns, glaube ich, helfen können in unserer Verantwortung, in unserer Verwalterschaft von alledem, was wir haben. Das erste ist, ein guter Verwalter spricht mit dem Besitzer über sein Vermögen. Ich glaube, dass das wichtig ist. Welche Ziele hat der Besitzer eigentlich? Wofür soll es eingesetzt werden? Der Besitzer ist und bleibt Eigentümer und deshalb auch der Bestimmer. Ja, sei weise, rechne, berechne und stell Überlegungen zu dem an, was Gott dir anvertraut hat. Aber vergiss nicht, mit Gott darüber zu sprechen. Ist das eine Sache, die du tust? Sprichst du auch über finanzielle Entscheidungen mit Gott? Oder ist das eher so eine Sache, wo du sagst, da hat Gott nichts mit zu tun? So. Er hat mich gerettet und weißt du, wenn ich irgendwelche Probleme oder Schwierigkeiten habe, dann ist Gott meine Adresse, dann gehe ich zu ihm. Aber wenn es darum geht, irgendetwas zu kaufen, irgendetwas zu tun, zu investieren, dann, nee, da traue ich Gott, wenn ich ehrlich bin, nicht so zu. Da habe ich, glaube ich, die besseren Anlagestrategien. Sprich mit Gott darüber. Nimm seine Perspektive an. Sprich Entscheidungen mit ihm durch. Denn Verwaltung von anvertrautem Gut ist, glaube ich, im Kern eine Beziehungsaufgabe, in der wir sprechen mit ihm und mit ihm ja, Dinge durchbeten. Ich glaube, dass das so, so wichtig ist. Und mach kein Extrem draus. Ja? Wenn du dir einen Becher Joghurt kaufen möchtest, irgendwie im Netto, musst du nicht vorher beten. Fragen, oh Herr, darf ich bitte? Ich möchte doch ein guter Verwalter sein. Versteh mich nicht falsch. Aber es gibt Entscheidungen in unserem Leben, die eine große Tragweite haben. Und da wünsche ich mir, da bitte ich dich, empfehle ich dir, sprich mit Gott darüber. Sprich mit Gott darüber. Ich glaube, ein zweites ist so logisch, aber dennoch will ich es sagen. Ein guter Verwalter behält stets den Überblick. Geht es dir vielleicht so, dass du am Ende des Monats auf dein Konto schaust und denkst, puh, wo ist in diesem Monat das ganze Geld hingeflossen? Ja? Wie kann es sein, dass das Konto wieder so leer ist oder vielleicht sogar im Minus? Ja? Ich will dir eins sagen, es ist gut, dass du den Überblick behältst. Wisse, was du einnimmst und wisse, was du ausgibst. Verfolge, wohin dein Geld fließt. Du musst nicht jeden Kassenzettel jahrelang irgendwie aufbewahren, ja? Aber vielleicht ist es dennoch gut, dass du das mal ein wenig dokumentierst für dich. Ein wenig Ordnung in das Thema Finanzen reinbringst. Den Überblick behältst. Lass es nicht einfach wild wuchern. Irgendwie kommt's Geld, irgendwie kann ich's ausgeben. Nein, ich glaube, es ist gut, dass wir da Ordnung reinbringen und den Überblick behalten. Vielleicht hilft es dir ja, ein Kassenbuch zu führen. Besorg dir eins. Schreib doch mal auf, wofür gebe ich so im Laufe des Monats mein Geld aus. Heutzutage gibt es ganz fantastische Apps dafür. Viele von uns, wir haben Smartphones. Mit ein paar Klicks hast du eingegeben. Ein guter Verwalter, der in Verantwortung vor Gott weiß, dass es mir anvertraut und ich will ein guter Verwalter sein, der behält den Überblick. Mach das. Und ein dritter Tipp für alle Verheirateten. Ein guter Verwalter legt alles vor seinem Ehepartner offen. Keine geheimen Kassen. Uneinigkeit beim Thema Finanzen birgt große Gefahren, Leute. Und nicht selten geht es weit über einen handfesten Streit hinaus, bis dahin, dass es ein Thema für die Scheidung wird. Menschen trennen sich und sagen, Menschen, die sich ewige Treue versprochen haben, trennen sich, weil die Verwaltung der Finanzen nicht gut war, nicht transparent war. Ich denke, wie traurig, dass an solch einem Thema so etwas Kostbares und Wichtiges zerbricht wie eine Ehe. Schaffe da Transparenz. Ihr teilt euer Bett, ihr teilt euren Namen, ihr teilt euer Essen. Im Idealfall teilt ihr einfach alles. Nur als Empfehlung teilt euch auch das Konto. Schafft Transparenz in diesem Bereich. Denn es ist ein wichtiger Bereich. Und er birgt die Gefahr, dass es zu ganz viel Ärger führt, zu ganz viel Streit führt, bis dahin, dass das Ganze eskaliert und Menschen sagen, nee, ich will mit dir nicht zusammenleben, wenn du hier Geheimnisse hast, wenn du irgendwie Entscheidungen ohne mich triffst, wie auch immer. Es ist nur eine Empfehlung, kein Wort der Bibel, aber ich wünsche mir das für jeden von uns. Mein Herz würde bluten, wenn ich erfahren würde, dass irgendjemand sich trennt aufgrund von Untransparenz, von Unehrlichkeit und so weiter in diesem Bereich. Und wisst ihr, bei all den guten Überlegungen und Wahrheiten, die wir heute zum Thema Verwaltung lernen durften, dürfen wir wissen, weißt du, Gott ist an deiner Seite. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier oder du sitzt zu Hause und hörst diese Predigt und sagst, meine Güte, irgendwie überfordert mich das Ganze, aber wenn ich das heute so höre, ich würde sagen, du bist nicht allein. Gott ist mit dir. Verwaltung ist im Kern Beziehungsaufgabe. Leg es ihm hin, sprich es aus. Morgens, wenn du betest oder wann auch immer du betest, sag Gott, bitte hilf mir, ein guter Verwalter zu sein. Ich will treu mit dem umgehen und ich wünsche mir, dass du mich belohnst dafür. Dass du ein positives Zeugnis mir ausstellen kannst. Er ist mit dir und er wird dir zur Seite stehen. Ich möchte enden mit einem Wort aus den Sprüchen, das uns ermutigen darf. Das uns vielleicht auch eine Korrektur sein darf in der Art und Weise, wie wir das einsetzen, was uns zur Verfügung steht. Ich finde das so gut. Sprüche 11 ab Vers 24. Wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Wer Korn zurückhält, den verfluchen die Menschen. Sie segnen aber den, der es ihnen in Zeiten der Not verkauft. Ich wünsche mir, dass wir uns jetzt eine Zeit nehmen des Gebets, in der wir reagieren auf die Botschaft, die wir heute Morgen gehört haben. Und vielleicht hilft es dir, gerade jetzt einfach mal kurz die Augen zu schließen. Mach dir bewusst, dass Gott heute Morgen hier ist, dass er dich kennt, dass er dich sieht, dass er die Gedanken deines Herzens gerade jetzt kennt. Und ich möchte zwei Fragen stellen. Und die erste Frage ist, vielleicht bist du in diesem Gottesdienst und du würdest von dir sagen, ich kenne diesen Gott noch gar nicht. Ich kenne diesen Gott noch gar nicht, von dem hier gesagt wurde, dass er an meiner Seite ist und er mir helfen möchte, auch im Umgang mit all dem, was ich habe, mit meinem Besitz. Aber ich wünsche mir, dass dieser Gott mein Gott wird. Ich wünsche mir, dass er mein Leben in seine Hand nimmt. Ich gebe die Kontrolle an ihn ab. Und ich wünsche mir, dass er mir Weisheit gibt, mein Leben zu gestalten. Dann lade ich dich ein, sag ihm in deinem Herzen, Gott, hier bin ich. Ich gebe dir mein Leben. Bitte vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Sünde. Wasch mich vollkommen rein und nimm mein Leben in deine Hand. Ein zweites Gebet, das ich sprechen möchte, ist die Reaktion auf die Botschaft von heute Morgen. Vielleicht saßt du in diesem Gottesdienst und du hast gemerkt, ja, Mensch, da kann ich besser drin werden. Ich brauche Gottes Weisheit dafür, ich brauche Klarheit dafür. Ich will ein guter und treuer Verwalter sein. Ich möchte mit meinem Leben Frucht bringen. Ich möchte einen Unterschied machen im Leben von anderen durch das, was ich sage, aber auch durch das, was ich tue. Und wenn du sagst, ja, Marc, schließ mich ein in dieses Gebet, dann sag es Gott gerade in deinem Herzen. Gott, ich will ein guter Verwalter sein. Und Gott, ich weiß, ich kann es nicht alleine tun, sondern ich bitte dich darum, dass du mir hilfst. Ich will das, was ich habe, gut einsetzen. Ich wünsche mir, dass mein Leben einen Unterschied macht im Leben von anderen. Ich will Segensspuren hinterlassen. Ich will von dir ein gutes Zeugnis ausgestellt bekommen. Und ich will, dass du mich darin segnest, dass du mir die Weisheit gibst, die ich dafür brauche. Hilf mir, Ordnung in diesen Bereich hineinzubringen. Hilf mir, Transparenz hineinzubringen. Und hilf mir, ein guter Verwalter zu sein. Im Namen Jesu bete ich. Amen. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.